Heute bei «Apropos» eine neue Eskalation im Nahen Osten.
We have breaking news at this hour. The Israeli military says they are currently conducting extensive strikes in Gaza.
In der Nacht treffen die Bomben der Militärs Gaza-Stadt. Es sind die schwersten Angriffe seit Beginn der Waffenruhe.
Rund 8 Wochen lang hat eine Waffenruhe angehalten zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen. Mitte letzte Woche hat Israel wieder Angriff gestartet, und zwar an 2 Fronten, einerseits im Gazastreifen und im Süden vom Libanon. Über 400 Menschen sind bei diesen neuen Angriffen getötet worden. Gleichzeitig steuern Israel und sein Premier Benjamin Netanyahu innenpolitisch auf eine Verfassungskrise zu. Das schreibt Christiana Ludwig. Sie ist Nahost-Korrespondentin für Tamedia und für die Süddeutsche Zeitung in einem Artikel. Warum ist das so? Und was bedeutet die neue Eskalation im Nahen Osten? Über das reden wir heute bei «Apropos» im täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger», der «Berner Zeitung» und der «Basler Zeitung». Mein Name ist Mirja Gabatuller und ich bin jetzt verbunden mit der Christiana Ludwig. Hallo.
Hallo.
Christiana, die Waffenruhe, die hat ja etwa 2 Monate angehalten. Jetzt sind die Angriffe wieder losgegangen. Die vielleicht banalste, aber auch zentralste Frage: Warum flammt der Krieg gerade jetzt wieder auf?
Ja, die Antwort darauf in Israel ist, dass die Verhandlungen mit der Hamas bisher zu keinem Ergebnis gekommen sind, das eben für die israelische Regierung passt. Also eigentlich war ja im Januar eine mehrstufige Waffenruhe vereinbart worden, nach der jetzt aktuell schon ein Abzug der Truppen Israels aus dem Gazastreifen angestanden hätte und auch eine weitere Freilassung von Geiseln. Und Israel hatte aber nach Abschluss der ersten Phase vor rund 3 Wochen darum gebeten, eine Art Übergangslösung einzurichten, wo eben die Truppen Israels noch weiter im Gazastreifen verbleiben, aber trotzdem schon weitere Geiseln freikommen. Das wollte die Hamas nicht, und nach eben 2 Wochen Verhandlungen hat der Krieg wieder begonnen.
Viele Menschen im Gazastreifen sind ja vorher auch in ihre Häuser zurückgekehrt, an ihre Wohnort. Was bedeutet jetzt die erneute Angriff für die Zivilbevölkerung?
Für die Menschen im Gazastreifen ist die Situation natürlich furchtbar. Viele von ihnen, muss man sich vorstellen, sind jetzt im Laufe der letzten 1,5 Jahre des Krieges schon mehrfach vertrieben worden, weil es immer wieder neue Angriffe auf Orte gab, wo sie gerade erst angekommen sind. Die leben in Zelten zum großen Teil oder in provisorischen Unterkünften. Und nachdem jetzt während der Waffenruhe es sozusagen auf medizinischer Ebene, was Ernährung angeht, es überall eine Erleichterung gab, geht es jetzt eben wieder ums Überleben und um die neue Flucht aus den Orten, wo gekämpft wird.
Auch in Israel gibt es einen grossen Teil von der zivilen Bevölkerung und insbesondere natürlich auch von den Angehörigen von den Geiseln, die noch im Gazastreifen sind, wo sich ein anderes Szenario erhofft hätten.
Ja, das stimmt. In Israel ist tatsächlich eine Mehrheit der Menschen, das zeigen Meinungsumfragen, für ein Ende des Krieges. Und besonders die Angehörigen der Geiseln, die sich aktuell noch im Gazastreifen befinden, seien es diejenigen, die wohl noch am Leben sind oder die Toten, die wünschen sich gerade eher eine Waffenruhe und eben eine Fortsetzung von dem, was wir in den letzten Wochen gesehen haben, nämlich einen Austausch der Geiseln gegen palästinensische Gefangene aus israelischen Gefängnissen.
Was man auch hat können sehen in den letzten Tagen, sind recht grosse Proteste im Land. Was sind das für Szenen gewesen, die du mitbekommen hast?
Die Demonstrationen finden überwiegend in Jerusalem statt, aber auch in Tel Aviv. In Tel Aviv ist es so, dass eigentlich seit Beginn des Krieges es regelmäßig Proteste gibt, mal größer und mal kleiner, von den Angehörigen und Unterstützern der Geiselfamilien. Diese Proteste sind jetzt aber eben seit Beginn oder wieder Aufflammen des Krieges in Gaza deutlich gewachsen. Hier sind Tausende, Zehntausende Menschen auf den Straßen unterwegs. Und in Jerusalem hat es einen langen Marsch gegeben, wo Menschen erst sozusagen ein Stückchen außerhalb der Stadt übernachtet haben, kampiert haben. Dort habe ich eben auch mir dieses Camp angeguckt und dort mit den Leuten gesprochen und die dann eben am nächsten Morgen zusammen mit tausenden Menschen sich dann angeschlossen haben in Richtung des Parlaments und des Sitzes des Premierministers gelaufen sind. Also das ist schon ziemlich massiv. Es geht dabei aber nicht unbedingt nur um den Krieg in Gaza, sondern es gibt noch ein anderes innenpolitisches Thema, was die Menschen hier sehr bewegt, und zwar die Absetzung des Geheimdienstchefs. Der Geheimdienst ermittelt nämlich gerade gegen Mitarbeiter des Premierministers Benjamin Netanyahu, und zum gleichen Zeitpunkt möchte er eben diesen Geheimdienstchef entlassen, und das verstehen hier viele als eben einen Segen an den Institutionen der Demokratie, und das ist etwas, was hier sehr viele auf die Straße treibt.
Christiane, du sagst es gerade, es geht nicht nur um den Krieg im Gazastreifen, es geht auch um die Innenpolitik von Premierminister Benjamin Netanyahu und um den umstrittenen Personalentscheid. Was ist genau der Hintergrund von dieser Entlassung?
Ezrachei Israel, יש לי הערב חשיפה דרמטית של עובדות שיטלטלו אתכם. Aber לפני זה, אני רוצה להבהיר, רונן בר לא יישאר ראש השב"כ.
Der Hintergrund sind eben, so sagt es Netanyahu, ein mangelndes Vertrauen zwischen ihm und diesem Geheimdienstchef Ronen Bar. Die Interpretation dessen von denjenigen, die auf die Straße gehen, aber auch von vielen Medien und Beobachtern, und das, wo eben Netanyahu versucht, sich gegen diesen Vorwurf zu wehren, ist, dass er quasi seinen eigenen Ermittler feuert. Also, dass der Geheimdienst in seinem eigenen Büro gerade ermittelt wegen möglicher finanzieller Verstrickung mit Katar. Und dass er genau zu diesem Zeitpunkt Ronen Bar entlässt. Also auf diese Weise, auf eine nicht legitime Art, versucht seinen eigenen Kopf zu retten. Und zusätzliche Brisanz hat das, weil das oberste Gericht hier in Israel diese Entlassung untersagt hat per einstweiliger Verfügung. Und Netanyahu bisher nicht gesagt hat, dass er sich an diesen Gerichtsentscheid halten will. Und das ist natürlich massiv für eine Demokratie, weil es gibt auf der einen Seite die Exekutive, die Regierung, die Dinge entscheiden kann, und auf der anderen Seite die Judikative, die so solche Entscheidungen aber auch wieder korrigieren kann. Und wenn sich die Exekutive nicht mehr an die Justiz hält, dann kann man irgendwann von einer Verfassungskrise sprechen. Und das ist etwas, wovor hier viele Leute Angst haben und was als große Frage im Raum steht, ob sich Netanyahu am Ende noch an den Gerichtsentscheid halten wird oder ob er irgendeinen anderen Weg gehen wird.
Was würde so eine Verfassungskrise, wie du sie jetzt erwähnst, konkret bedeuten?
Ja, das ist sehr schwer zu sagen. Also grundsätzlich kann man sagen, dass in so einer Situation, wenn die Regierung und die Justiz über Kreuz stehen, dass dann natürlich verschiedene andere Institutionen sich entscheiden müssen, wem sie gehorchen. Also wenn es jetzt die Armee ist oder die Polizei, also man kann sich vorstellen, dass wenn es da eben kein Verständnis mehr für einen gemeinsamen Rahmen gibt und die Justiz und die Politik in unterschiedliche Richtungen gehen, dass dann eben die Institutionen, die Bürger auf eine Seite gehen müssen. Und das ist eben ja das Worst-Case-Szenario, das hier aber auch schon angesprochen wird, ist das Thema Bürgerkrieg. Also dass sich dann eben Gruppen der Bevölkerung unversöhnt gegenüberstehen.
Das Vorgehen gegenüber dem Geheimdienstchef, das ist ja nicht der einzig umstrittene Personalentscheid, den Benjamin Netanyahu in den letzten Tagen gefällt hat.
Das stimmt. Er hat jetzt auch noch die Generalstaatsanwältin entlassen, die ebenfalls in dieselben Ermittlungen gegen seine Büromitarbeiter involviert ist. Das heißt, es ist quasi schon die zweite Säule, die zweite Institution, gegen die er an dieser Stelle vorgeht. Und auch das sorgt eben für große Proteste und großen Widerspruch.
Überraschend ist ja auch, wie deutlich, dass es Widerspruch auch aus politischen Kreisen gegeben hat. Was sind da für Stimmen zu hören gewesen?
אי-אפשר שלא להיות מוטרדים עמוקות מהמציאות הקשה שמתרחשת לנגד עינינו.
Ja, eine wichtige Stimme ist der Staatspräsident von Israel, Isaac Herzog, der sich schon vor einigen Tagen sehr kritisch über das Vorgehen der Regierung geäußert hat, also ungewöhnlich kritisch.
כל כך הרבה משפחות שכולות, אלפי אזרחים שאני פוגש כל שבוע, גם היום, מתחננים, זועקים להימנע מהמכת השסע והפילוג.
Weil er eben gesagt hat, in einer Zeit, wo man einen Krieg wieder beginnt, wo viele Soldaten an die Front müssen, Reservisten wieder aufgerufen werden, um in Gaza, aber eben zum Beispiel auch im Libanon in den Einsatz zu gehen, in so einer Woche eben dann auch noch politisch umstrittene Entscheidungen zu treffen, das ist etwas, was die Gesellschaft eher spaltet und dass das eben zu einem sehr schlechten Zeitpunkt kommt, weil in Zeiten des Krieges sollte die Nation eher geeint sein. Und da hat er eben sehr, sehr großes Unwohlsein mit diesen Regierungsentscheidungen zum Ausdruck gebracht. Und ja, damit ist sozusagen ein zweites Problem oder ein zweites Szenario benannt, neben diesen Gedanken des Bürgerkriegs, der im Zuge von einer Verfassungskrise ja im Raum steht, eben der mangelnde Zusammenhalt in Zeiten eines Krieges nach außen.
Die gesellschaftliche Spaltung, auch die drohende Verfassungskrise, die du erwähnt hast, inwiefern könnte das am Benjamin Netanyahu am Ende tatsächlich gefährlich werden?
Das ist eine schwierige Frage, weil Netanyahu wirklich ein politischer Überlebenskünstler ist und hier ja seit vielen Jahren an der Macht ist und immer wieder Wege findet, um auch Krisen dann doch zu überstehen. Für mich ist das ehrlich gesagt offen. Also das ist ja schon eine sehr besondere Woche, wo er eben ganz viele unterschiedliche Dinge auf unterschiedlichen Ebenen veranlasst und viele hier auch in der Zivilgesellschaft fühlen sich ein Stück weit überrumpelt von all dem, was passiert. Es kann natürlich auch als eine Art Strategie wahrgenommen werden, um eben die eigenen Interessen voranzubringen. Also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass sein Ende kurz bevorsteht.
Welche Rolle spielt es jetzt so in dieser ganzen Gemengelage, dass mit dem Donald Trump ja auch ein klarer Unterstützer von Benjamin Netanyahu in den USA im Präsidentschaftsamt ist? Die USA ist ja nach wie vor der grösste militärische Verbündete von Israel.
Ja, ich würde sagen, das spielt eine ziemlich große Rolle. Biden, der Vorgänger von Donald Trump, hat ja Israel auch unterstützt, aber er hat auch Netanyahu immer wieder Grenzen gesetzt. Und bei Donald Trump ist das eben anders. Da herrscht hier das Gefühl vor, dass man weitgehend für sämtliche Wege, die man sowohl militärisch als auch politisch gehen möchte, erstmal freie Hand hat. Es gab jetzt auch in der vergangenen Woche weder zur Innenpolitik einen Kommentar noch zu der Wiederaufnahme der Kämpfe Widerspruch. Also ich würde sagen, dass es jetzt gerade eben eine so starke Offensive bei unterschiedlichen Themen gibt in der israelischen Regierung, hat viel damit zu tun, dass man sich eben gestärkt sieht durch Donald Trump.
Christiana, der Krieg ist ja jetzt wieder aufgeflammt in den letzten Tagen. Eine Waffenruhe scheint ziemlich weit weg. Wie könnte es jetzt in den nächsten Tagen und Wochen weitergehen?
Ja, auch das ist schwer zu sagen. Interessant fand ich aber, dass sich jetzt gerade Steve Witkoff, der Sondergesandte der USA, der eben sehr entscheidend ist für die Vermittlungen um eine Waffenruhe, gerade in einem längeren Interview geäußert hat und dort eben schon deutlich gemacht hat, dass man noch im Gespräch ist und dass er nicht hoffnungslos ist, dass es eben wieder zu einer Einigung kommt und dass Hamas, die islamistische Palästinenserorganisationen in Gaza und Israel, dass die eben wieder zu einer Einigung finden und es doch noch zu einem neuen Abkommen kommen kann, auch wenn das jetzt aktuell, wie du ja sagst, weit weg scheint.
Danke vielmals für die Einordnungen.
Gerne.
Wer noch mehr über die aktuelle Situation im Nahen Osten möchte lesen, unsere Analyse und Hintergründe findet man natürlich auch bei uns auf der Webseite und in der App. Wir verlinken ausgewählte Beiträge noch im Beschreib zu dieser Episode. Und das war es, die heutige Folge vom Podcast «Apropos». Mein Name ist Mirja Gabatuller. Ich habe geredet mit der Christiana Ludwig und die Folge produziert hat der Noah Fendt. Die nächste Folge von uns, die hört ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.